Ich spreche erst einmal die Betroffenen selbst an und frage sie dann, ob sie mir die Situation schildern wollen oder ihr begleitender Mitarbeiter. Es ist ganz wichtig, dass man mit ihnen spricht und nicht über sie spricht.
O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren.
Diese Podcast-Episode wird ermöglicht durch Dr. Lipp. Wir danken unserem Partner für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unsere Sponsoring-Partner haben keinen Einfluss auf die Inhalte.
Wie findet man heraus, was einem Patienten fehlt, wenn er das selbst nicht gut artikulieren kann? Und wie verlässlich sind die etablierten Versorgungsstrukturen für Patientinnen und Patienten, die nicht den üblichen Maßstäben entsprechen, sondern deren Situation deutlich mehr Zeit und Feingefühl voraussetzt? Um diese Fragen geht es heute bei O-Ton Allgemeinmedizin. Wir sprechen nämlich über die Versorgung von Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. Mein Name ist Isabel Olela, ich bin Redakteurin der Medical Tribune. Als Gast darf ich heute die Hausärztin Dr. Ute Scharf aus Absberg in Mittelfranken begrüßen. Hallo Frau Dr. Scharf.
Hallo, ein herzlicher Gruß aus Mittelfranken.
Eine übliche Hausarztpraxis versorgt ja gar nicht so viele Patientinnen und Patienten mit Behinderung. Sie haben hingegen ja schon sehr viel Erfahrung damit gesammelt. Wie kommt das denn?
Ja, als ich vor 17 Jahren die Hausarztpraxis hier in Absberg übernommen habe, habe ich auch die hausärztliche Betreuung einer großen Einrichtung der Eingliederungshilfe mit über 200 Menschen übernommen. Dann kommt man im Laufe der Jahre zu viel Learning by Doing. Ich habe mich aber für diesen Praxisschwerpunkt auch intensiv fortgebildet und habe dabei eine strukturierte curriculare Fortbildung, die heißt medizinische Betreuung von Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung, absolviert. Das Konzept für diese Fortbildung wurde von engagierten Kollegen der DGMGB, das ist die Deutsche Gesellschaft für Medizin für Menschen mit geistiger und komplexer Behinderung, entwickelt. Das ist von der Bundesärztekammer anerkannt und die DGMGB bietet auch regelmäßig Tagungen an, auf denen man sich mit Kollegen austauschen kann und viel dazulernen kann zum Thema.
Manche Ärztinnen und Ärzte sind ja sehr zurückhaltend, wenn es um die Behandlung von Personen mit Behinderung geht. Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach?
Naja, das ist zum einen der Tatsache geschuldet, dass wir über die Behandlung von erwachsenen Personen mit schwerer geistiger oder komplexer Behinderung im Studium nicht wirklich etwas gelernt haben. Zum Beispiel die Frage, wie kommuniziere ich mit Menschen, die sich nur wenig oder sprachlich gar nicht äußern können? Wie erkenne ich bei diesen Menschen Schmerzen? Wie gehe ich damit um, wenn der Betroffene bei der Untersuchung nicht mitmacht? Was sind typische Fallstricke in der Behandlung dieser Menschen? Das heißt, wo lauern typischerweise Gefahren? Und. Und diese fachliche Unsicherheit, die führt dann dazu, dass man eine Unsicherheit in der Behandlung hat. Und es ist doch klar, dass man sich nicht darum reißt, Patienten zu versorgen, bei deren Behandlung man sich fachlich unsicher fühlt. Es kommt aber noch ein zweiter Faktor dazu, das ist der Faktor Zeit. Eine gute Versorgung dieses Personenkreises kostet Zeit. Zeit, die im System nicht mehr vorhanden ist, weil über Jahre hinweg bei politischen Maßnahmen im Gesundheitswesen die Ressource Arztzeit als eine scheinbar frei verfügbare Masse angesehen wurde und dadurch immer mehr Zeitfresser im bürokratischen und im praxisorganisatorischen Bereich uns aufgebürdet wurden. Das ist dann Zeit, die für die Versorgung der Menschen fehlt. Da muss man dann irgendwie Verständnis dafür haben, dass hier eine Zurückhaltung ist bezüglich Menschen, deren Versorgung sehr viel Zeit kostet und es auch Zeit ist, die im System nicht adäquat honoriert wird. Ich löse das Problem für mich, indem ich dieses Engagement als mein persönliches ehrenamtliches Engagement ansehe, aber kann man das als Gesellschaft von Ärzten erwarten? So allgemein, das ist die Frage.
Also fußt die Versorgung momentan vor allem auf Idealismus?
Wir Ärzte haben eine ärztliche Haltung und im Rahmen derer hatten wir schon immer Patienten, bei denen das Geld leicht verdient war und bei denen das Geld nicht so leicht verdient war. oder man vielleicht gar nichts verdient hat oder eventuell auch drauf gezahlt hat. Und es war einfach wirtschaftlich eine Mischkalkulation. Wenn wir jetzt aber zunehmende Ökonomisierung haben und auch Player im System, die gewinnorientiert sind und an maximaler Gewinnorientierung sich ausrichten, dann reißen die sich nicht um Patienten, bei denen das Geld nicht so leicht verdient ist. Und das bleibt dann übrig für diejenigen, die Idealismus haben. Also irgendwann habe ich Angst, dass das System kippen könnte.
Um das noch beziffern zu können, wie lange würden Sie denn sagen, dauert die Sprechstunde bei einem Patienten mit Behinderung denn in etwa?
Also wir planen doppelt so viel Zeit ein wie für einen Menschen mit normaler Entwicklung. Dazu kommt, dass vielleicht dann noch Anrufe kommen der gesetzlichen Betreuer, die natürlich auch wissen wollen, was los ist. Es kommen strukturelle Gespräche mit der Einrichtung dazu. Es kommen Gespräche mit den Mitarbeitern, die direkt die Patienten versorgen. Es sind Gespräche mit Bereichsleitung, mit Einrichtungsleitung. Das kann ich Ihnen jetzt gar nicht so genau beziffern. Aber mindestens doppelt so viel. In manchen Fällen ist es mehr als doppelt so viel.
Ja, das reicht ja schon für eine Einschätzung. Und Sie haben es ja auch schon angesprochen, es gibt ja ganz viele Unsicherheiten einfach aus Unwissen heraus, weil es im Studium nicht thematisiert wird. Wie zum Beispiel vorzugehen ist, wenn eine Patientin oder ein Patient die Untersuchung vielleicht nicht mitmacht. Welche Tipps haben Sie denn, um besser auf Patientinnen und Patienten mit Behinderung einzugehen? In der Kommunikation, aber auch im Verhalten und in der Sprechstunde?
Also in der Sprechstunde ist es erst einmal so, dass den Menschen, die kommunikative Fähigkeiten haben, aber eben eine milde Intelligenzminderung oder mittelschwere, ist es ganz wichtig, dass man mit ihnen spricht und nicht über sie spricht. Das heißt, sie wollen direkt angesprochen werden. Wenn man jetzt unsicher ist in der Kommunikation, würde man vielleicht dazu neigen, mehr mit den betreuenden Mitarbeitern oder den begleitenden Mitarbeitern zu sprechen. Aber ich spreche erst einmal die Betroffenen selbst an und frage sie dann, ob sie mir die Situation schildern wollen oder ihr begleitender Mitarbeiter. Und dann gibt es schon viele, die sagen, mein Mitarbeiter soll das machen. Aber sie haben die Souveränität, das selbst zu entscheiden und fühlen sich wahrgenommen. Also das ist schon einmal das eine. Das andere ist das, dass man die Betroffenen immer während des Gespräches intensiv beobachtet auf nonverbale Signale. Und das ist besonders wichtig oder wird umso wichtiger, je weniger verbale Kommunikation möglich ist. Dass ich schaue, ist es dasjenige dabei, wenn ich spreche, wie reagiert diejenige Person auf die Situation? Das ist schon mal das eine. Dann gibt es strukturierte Tools für die Erkennung von Schmerzen, wo man über den Gesichtsausdruck ganz gut zuordnen kann, ähnlich unserer normalen visuellen Analogskala für Schmerzerkennung. Bin ich jetzt hier eventuell in einem Bereich, wo derjenige Schmerzen oder Unzufriedenheit äußert? Bei der körperlichen Untersuchung taste ich die Person ab und beobachte genau Mimik und Gestik. Und wenn ich merke, hier verzieht sich das Gesicht an einer bestimmten Stelle, probiere ich andere Stellen aus, gehe dann wieder dorthin zurück. Dann kann ich auch differenzieren, ist das jetzt was, dass die Person allgemein nicht angefasst werden will oder hat sie an einer bestimmten Stelle ein Problem und hat dort Schmerzen, die sie nicht äußern kann. Und so behilft man sich mit Dingen, Untersuchungsmethoden, die man im Studium eben nicht gelernt hat, ja.
Kommen dabei dann auch noch weitere Hilfsmittel zum Einsatz, zum Beispiel in leichter Sprache oder ähnliches?
Ja, also da danke, dass Sie das erwähnen. Also es gibt ein ganz tolles Buch von Tanja Sapok, Rainer Burtscher und Anja Grimmer. Das hat den Titel Einfach sprechen über Gesundheit und Krankheit. Das sind tolle Bilder, Bildgrafiken drin zur unterstützten Kommunikation. Es sind Formulierungshilfen in leichter Sprache drin und es sind medizinische Aufklärungsbögen in leichter Sprache. Leichte Sprache ist was ganz Wichtiges in der Kommunikation. Kurze Sätze, keine Nebensätze, vermeiden von Fremdwörtern, Pausen machen, beobachten, hat die Person mich verstanden, keine Metaphern verwenden. Das ist eine Sache, die man im Laufe der Zeit erlernen kann und wo ich mir wünschen würde, dass diese Kompetenz im Studium bereits erworben wird für alle Ärzte in der Versorgung. Denn jeder Arzt, jede Ärztin kann in die Situation kommen, dass er sie in ihrem Fachgebiet Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung behandelt. Und da sollten wir einfach darauf vorbereitet sein.
An der Stelle ein Hinweis für die Hörerinnen und Hörer. Also es gibt verschiedene Materialien in leichter Sprache, die den Umgang in der Praxis erleichtern können. Und das verlinken wir auch gerne in den Shownotes. Es gibt zum Beispiel auch Patientenverfügungen. Auch das ist ja ein Bereich, der schwer abzudecken ist in normaler Standard- oder Fachsprache. In den Praxisabläufen spielt die spezielle Situation von Menschen mit Behinderung ja auch eine Rolle. Was haben Sie da in Ihrer Praxis denn umgestellt oder eingerichtet, um organisatorisch und räumlich, um den Menschen dann den Besuch zu erleichtern?
Da habe ich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich brauche einfach länger Zeit. Das heißt, wir planen einen längeren Zeitslot ein. In der Regel doppelt so viel wie bei Menschen mit normaler Entwicklung. Wir versuchen, die Menschen mit Beeinträchtigung an den Rand der Sprechstunde, also Beginn oder Ende, terminlich zu verlegen, sodass für die Betroffenen die Wartezeit möglichst kurz ist. Denn je länger die Wartezeit im Wartezimmer ist, desto anstrengender wird's für alle Beteiligten. Meine Mitarbeiterinnen müssen im Umgang mit intellektuell beeinträchtigten Menschen ebenfalls gut sein. Das ist eine Einstellungsvoraussetzung, die ich bei der Einstellung schon abfrage. Wie ist Ihre Einstellung? Wie können Sie sich vorstellen, mit einem eventuell distanzlosen Verhalten umzugehen? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was wir auch eingeführt haben für Menschen mit nur leichter kognitiver Beeinträchtigung, das sind Bögen. Die kommen nämlich gern auch mal ohne Mitarbeiter zu uns. Und da können die Mitarbeiter der Einrichtung dann ihre Hinweise und Fragen an mich draufschreiben. Ich führe mit den betroffenen Patientinnen oder Patienten das Gespräch direkt und eine Zusammenfassung dessen, was wir gemeinsam erarbeitet haben, kommt dann wieder auf diesen Bogen mit drauf. Was aber auch ganz wichtig ist in der Betreuung, ist die Bereitschaft, Hausbesuche in der Einrichtung zu machen. Es gibt Menschen mit schwerer, komplexer Beeinträchtigung, die können natürlich nicht in die Praxis kommen, da muss ich hingehen zu den betreffenden Personen. Und Menschen mit Autismus haben ein großes Problem mit der Veränderung der räumlichen Struktur in der Praxis. Auch hier ist es von großem Vorteil, sie in vertrauter Umgebung zu untersuchen. Und da kommt man viel besser an den betroffenen Menschen ran. Was dann immer von der Einrichtung sehr dankbar angenommen wird, ist meine Bereitschaft, auch außerhalb der regulären Sprechstundenzeiten für bestimmte Fragestellungen ansprechbar zu sein. Manchmal gibt es einfach Situationen, wo ein Kollege oder Kollegin aus dem ärztlichen Bereitschaftsdienst, der den individuellen Normalzustand, also die sogenannte Baseline, nicht kennt, sich hart tut in der Einschätzung der Situation, und die langjährige Betreuung und Kenntnis der Personen erleichtert das unheimlich, hier bei Abweichung von diesem individuellen Normalzustand die Situation gut und adäquat einzuschätzen.
Wie oft die Woche sind Sie denn so auf Heimbesuch in der Einrichtung?
Das kommt drauf an, aber es ist durchaus auch so, dass es sein kann, dass ich 5-mal in der Woche vor Ort bin.
Wow.
Mir hat auch schon nur meine Mitarbeiterin angeboten, ich würde ein Bett in der Einrichtung bekommen, dann müsste ich nicht so oft kommen, als meine Zeit war, wo sehr viel gefragt war. Aber dadurch, dass die Einrichtung auch direkt bei mir im Ort ist, es ist auch gut und niedrigschwellig machbar, was ja insgesamt ein riesengroßer Vorteil der hausärztlichen Versorgung ist, der niedrigschwellige Zugang zu uns in der hausärztlichen Praxis.
Ja, ist natürlich schwierig, wenn dann auf dem Land oder so keine Hausarztpraxis in der Nähe ist.
Deswegen kämpfe ich auch für eine gute Versorgung mit Hausärzten auf dem Land. Ich glaube, aus historischen Gründen haben wir mehr Einrichtungen der Eingliederungshilfe auf dem Land als in den Städten. Und da gibt es dann mehrere so Kollegen wie mich, die nebenbei in Anführungszeichen eine große Einrichtung betreuen.
Viele Ärztinnen und Ärzte sind in der Behandlung von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung ja auch deswegen unsicher, weil es rechtliche Unsicherheiten gibt. Wie ist denn Ihre Erfahrung dazu?
Ja, da sprechen Sie tatsächlich einen Aspekt an, der auch mit reinspielt. Wir haben ja auf der einen Seite die gesetzlichen Betreuungen, die in vielen Dingen gefragt werden müssen. Auf der anderen Seite eine möglichst große Autonomie der Betroffenen, die auch viele Dinge selber entscheiden dürfen, können. Und hier müssen wir im individuellen Fall abwägen, was kann der oder diejenige selbst entscheiden. Und da bewegt man sich oft in einem Graubereich. Ich nenne jetzt mal nur das Beispiel Impfungen. Also für Impfungen muss ich theoretisch auf der einen Seite die gesetzlichen Betreuer aufklären und ihnen alles erklären. Und ich brauche theoretisch die Zustimmung der gesetzlichen Betreuer. Ich brauche aber auch die Zustimmung der Betroffenen. Und wenn ich dann die Situation habe, dass ein Betroffener Nein sagt, obwohl die gesetzliche Betreuung zugestimmt hat, dann darf ich nicht impfen. Umgekehrt hatte ich auch schon die Situation, dass ein Betroffener unbedingt eine Impfung gewünscht hätte und die gesetzliche Betreuung hat nicht zugestimmt. Auch da habe ich dann das Problem, wie gehe ich jetzt eigentlich vor? Was ist jetzt legal? Darf ich jetzt impfen? Und bekomme hinterher Schwierigkeiten mit der gesetzlichen Betreuung. Es ist aufwendig, diese Kommunikation über mehrere Ecken und kann auch dazu führen, dass man sagt, ich bin hier sehr, sehr unsicher.
Dann gibt es noch einen anderen Aspekt, auf den ich gerne eingehen würde. Vorhin in einer Ihrer Antworten fiel ja schon mal das Stichwort distanzloses Verhalten. Es kann ja verschiedene Formen von herausfordernden Verhaltensweisen geben, die auftreten können in der Versorgung von Menschen mit Behinderung. Wie reagieren Sie denn in solchen Fällen?
Ja, also wenn die betreffende Person unruhig ist, dann ist es einfach wichtig, selbst ruhig zu bleiben. Die Patientinnen und Patienten kennen mich, deswegen kann ich auch ruhig bleiben. Und ich muss auch sagen, im Laufe der Jahre hat sich so ein Vertrauensverhältnis entwickelt, dass die auch gar nicht aufgeregt sind, wenn sie mich sehen. Im Gegenteil, kommt große Freude auf, dass ich mal wieder zu Besuch komme. Also die Unruhe ist eher was, wenn das neu auftritt, wo ich mich frage, was ist die Ursache der Unruhe? Und mit dem distanzlosen Verhalten muss man lernen, damit umzugehen, sage ich einfach einmal. Da muss man sich selber reflektieren, wie viel Nähe kann ich zulassen? Und muss auch reflektieren, dass man als jemand, der regelmäßig zu Besuch in die Einrichtung kommt, für die Betroffenen quasi mit zum familiären Umfeld gehört. Also deswegen ist es auch so, dass hier auch ein Bedarf da ist, mal einen zu umarmen oder einfach die körperliche Nähe zu spüren. Das muss man für sich selber zu Beginn reflektieren, wie weit bin ich bereit, das zuzulassen, eine Umarmung zuzulassen und wo setze ich meine Grenzen. Und dann muss man dort halt konsequent immer an den gleichen Punkten die Grenze setzen. Wo es schwierig wird, ist aggressives Verhalten, das ist sehr herausfordernd. Für mich als Ärztin kommt dann erstmal die Frage, was ist die Ursache dieses aggressiven Verhaltens? Sind es unerkannte Schmerzen? Ist es ein unerkannter Juckreiz? Ist es vielleicht, dass die betreffende Person im Moment in einem psychotischen Zustand ist? Wir haben ja auch Psychosen bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und dass die im Moment irgendwas erlebt, was ihr Angst macht. Hat es Veränderungen auf der Wohngruppe gegeben, die zu Aggressionen führen, gerade wenn eine Autismus-Spektrum-Störung vorhanden ist, kann das eine Ursache sein. Ist es eine Nebenwirkung von einem Medikament, also eine paradoxe Reaktion auf Lorazepam kann zu Aggressionen führen. Das Antiepileptikum Levetiracetam kann aggressives Verhalten fördern. Also ich muss erst einmal meinen organischen Bereich abklären und muss dann schauen, wo kann ich intervenieren. Ich selber tue mich etwas leichter mit dem aggressiven Verhalten, weil ich mich zurückhalten kann. Ich bin nicht so an der Front wie die Mitarbeiter, aber ich muss dann auch die Mitarbeiter im Blick haben, wie lange kann ich ihnen fremdaggressives Verhalten der betreffenden Person zumuten und wann ist die Intervention so, dass ich auch zum Schutz der Mitarbeiter eingreifen muss. Also ich denke, dass da die Mitarbeiter in den Einrichtungen das Problem noch deutlich intensiver erleben, als wir in der ärztlichen Versorgung.
In der Praxis ist das denn was, was eher häufig vorkommt oder sind das Einzelfälle?
Es sind eher Einzelfälle. Man muss ein bisschen Gespür entwickeln für Situationen, aus denen sich aggressives Verhalten entwickeln kann. Das ist psychische Überforderung. Das ist, wenn ich irgendwas ärztlich nahelege, was die betreffende Person nicht wünscht. Also ich habe mal in einer Erkältung nahegelegt, dass jemand doch bitte mal jetzt auf das Rauchen verzichten möchte und die Person wollte nicht verzichten und allein das Ansprechen war ein Grund, hier wütend zu werden. Also das frühzeitige Erkennen. Es gibt Deeskalationsstrategien, die man beherrschen sollte. Und wir haben eigentlich nur zweimal die Situation gehabt, wo es so eskaliert ist in der Praxis, dass wir das als problematisch angesehen haben. Also Deeskalationsstrategien lernen die Mitarbeiter der Einrichtungshilfe, speziell auf Stationen, wo das öfter vorkommt. Und ist auch wichtig, dass man das, ja, wenn man viele Menschen hat, dass man ein bisschen die Grundzüge kennt der Deeskalationsstrategie. Ruhig bleiben, Abstand halten, denjenigen runterkommen lassen, für eine ruhige Atmosphäre sorgen und nicht diskutieren. In dem Moment.
Was würden Sie denn sagen, wann die Versorgung im ambulanten Bereich oder in der Praxis an ihre Grenzen stößt und wann Kliniken gefragt sind? Und anknüpfend daran, welche Erfahrungen haben Sie denn mit der Überweisung in Kliniken gemacht?
Fangen wir vielleicht erst einmal im außerklinischen Bereich an. Ich würde mal sagen, so 95% der Beratungsanlässe kann ich gemeinsam mit meinem Netzwerk an niedergelassenen Fachärzten, die ich habe, können wir gemeinsam selbst lösen. Es bleiben vielleicht ungefähr 5% übrig, wo die Situation so komplex ist, dass wir nicht weiterkommen. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass es die medizinischen Zentren für erwachsene Menschen mit Behinderung inzwischen gibt, wo ich auch diese speziellen Fälle hin überweisen kann und mir dort auch geholfen wird, beziehungsweise den Betreffenden geholfen wird und dadurch auch mir geholfen wird. Es gibt noch zu wenige dieser medizinischen Zentren. Wir haben noch lange Wartezeiten und aus meiner Sicht müssen wir da sehr aufpassen, dass wir diese medizinischen Zentren nur für diese wenigen Fälle, in denen die normale Regelversorgung nicht weiterkommt, nutzen, um so den Zugang für alle dort zu gewährleisten und eben die Spitze derjenigen Probleme, die wir nicht behandeln können, dort behandeln lassen können und wir Hilfe haben. Die Versorgung, die stationäre Versorgung ist tatsächlich ein großes Problem. Auch hier haben wir so, dass es Situationen gibt, die man gemeinsam mit seinem Netzwerk lösen kann. Also wenn ich genaue Fragestellungen habe, dann muss ich meine kleinen Kreiskliniken vor Ort hier wirklich loben. Da habe ich einen direkten Draht zu den Chefärzten. Da rufe ich dort direkt an und wir versuchen gemeinsam eine individuelle Lösung zu finden, wie wir mit dem Problem umgehen können. Eventuell nach einer Operation eine rasche Entlastung zu mir nach Hause und ich mache dann Visite in der Einrichtung und verweise bei Problemen wieder dorthin. Aber wo es ganz schwierig wird, das sind die Fälle, in denen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ein herausforderndes Verhalten haben und ich ein organmedizinisches Problem als mögliche Ursache sehe, aber nicht zuordnen kann, weil die Verbalsprache fehlt. Und jetzt, wenn ich in eine organmedizinische Klinik auch der Maximalversorgung oder insbesondere dort überweisen will, dann wird mir gesagt, ja, mit fremdaggressivem Verhalten und Weglauftendenz, das ist bei uns nicht machbar. Ich möge die Betreffenden doch in die Psychiatrie einweisen. Psychiatrie sagt zu Recht, wir haben keine Expertise in der organmedizinischen Diagnostik. Und wie gesagt, in den Kliniken der Maximalversorgung, da haben wir super tolle Spezialisten auf einzelnen Fachgebieten, aber es ist eine kleinteilige Versorgung und dieser Überblick über den ganzen Menschen von psychiatrisch über sozial, über gastrointestinal, über Haut, über was weiß ich, was man da alles bedenken muss, Krampfanfälle, die vielleicht irgendein aggressives Verhalten auslösen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Da haben wir ein großes Problem und da ist es erstmal schon schwierig, die Menschen einzuweisen. Dann sind sie auf einer Station, die für einen kleinen Bereich zuständig ist. Dieser kleine Bereich wird bezüglich der Fragestellung abgeklärt und dann kriege ich die Patienten wieder entlassen mit dem Hinweis, unseren Bereich haben wir abgeklärt und alle anderen soll ich dann bitte irgendwie anders machen. Und es fängt wieder von vorne an, dass ich eine Einweisung organisiere, was ja mit herausforderndem Verhalten immer ganz, ganz schwierig ist. Und da muss ich ganz klar sagen, da haben wir eine Versorgungslücke. Aus meiner Sicht eine Versorgungslücke, die ich eigentlich nicht akzeptieren kann. Denn Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet und da steht auch drin ein Recht auf adäquate medizinische Versorgung für behinderte Menschen. Und da haben wir noch einiges zu tun, um dieses Recht auch umzusetzen.
Die Versorgungslücke, die Sie beschreiben, soll ja zum Beispiel auch von den medizinischen Zentren für Erwachsene mit geistiger und mehrfacher Behinderung geschlossen werden, die Sie ja schon erwähnt haben, von denen es ja noch relativ wenige gibt. Inwiefern funktioniert die Kooperation mit einem MZDB denn dann anders als mit einer Klinik?
Ja, MZDBs haben einen anderen Auftrag. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Patienten, der nicht kooperiert, eine Magenspiegelung, Darmspiegelung, ein CT brauche, wo er ruhig liegen muss, wo mir der Radiologe sagt, das kann ich nur in Vollnarkose machen. Das sind Situationen, die ein MZDB nicht leisten kann. Und wir für Situationen, die man ambulant beurteilen kann, also schwer einstellbare Krampfanfälle, eine komplexe orthopädische Versorgung mit Hilfsmitteln, wo es dann irgendwann an meine fachlichen Grenzen auch geht. Das machen die MZDBs super und da haben wir auch eine gute Zusammenarbeit. Aber von Kollegen der MZDBs weiß ich auch, dass wenn die eine Notwendigkeit auch sehen einer stationären Versorgung, die sind genauso verzweifelt wie ich, weil sie da die Möglichkeit nicht finden. Also es ist nicht so, dass die MZDBs alles machen können. Wir haben eine Versorgung, das ist wie eine Pyramide. Die Basis der Pyramide ist die normale Regelversorgung und viele Situationen können dort gelöst werden. Dann haben wir die spezialisierte Versorgung, das sind die MZDBs. Dann haben wir die spezialisierte Krankenhausversorgung und da haben wir noch ein Problem.
Auch an der Stelle noch ein kleiner Hinweis für die Hörerinnen und Hörer. Wir haben uns schon angeschaut vor Ort, wie ein MZDB arbeitet in Berlin und wir verlinken den Text natürlich gerne in den Shownotes. Wer mehr darüber wissen möchte, gerne reinschauen. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft, für die bessere medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderung?
Ja, mein erster Wunsch ist tatsächlich, sind diese spezialisierten Stationen, dass wir diese Versorgungslücke schließen. Ein weiterer Wunsch ist, dass wir mehr Überblick haben. Wir haben keinerlei oder wenig, muss ich korrekterweise sagen, wenig Versorgungsforschungsstudien, die uns sagen, wie schaut denn die Situation überhaupt aus in Deutschland? Wie ist die Versorgung an welchen Orten und wo sind Defizite? Dass man hier mit einem qualifizierten Blick auch reinschaut. Und dann ist ein großer Wunsch, dass undurchdachte Gesetze, die uns in der Praxis viel Arbeit machen, aber weder den Praxen noch den Patienten jetzt im Moment einen Benefit bringen, dass man bei der Gesetzgebung doch bitte nicht nur dran denkt, dass es eine gute Idee ist, sondern auch die Praktiker mit einbezieht und schaut, wo könnte das Probleme in der Umsetzung der Idee geben und ist es überhaupt realisierbar? Im Moment hat man eher so das Gefühl, es wird hier eine Gesetzgebung gemacht, die die Umsetzbarkeit gar nicht berücksichtigt. Also ein Beispiel vielleicht jetzt mal hier so erwähnt. Wir Niedergelassenen wurden verpflichtet zu einem bundeseinheitlichen Medikationsplan. Der ist für alle Niedergelassenen verbindlich. Wir mussten den einführen. Ich habe in meiner Praxis viel Zeit und Energie reinstecken müssen, denn die Daten meines Praxissystems konnten nicht einfach übernommen werden in diesen bundeseinheitlichen Medikationsplan. Das musste alles händisch eingetragen werden, war ziemlich viel Arbeit. Und jetzt ist es aber so, dass die Einrichtungen und die Krankenhäuser diesen bundeseinheitlichen Medikationsplan nicht verwenden, denn die wurden nicht dazu verpflichtet, sodass wir hier jetzt eine doppelte Buchführung haben. Also ich habe hier meinen bundeseinheitlichen Medikationsplan in der Praxis und die eine Einrichtung hat diesen Plan und die andere hat diesen und die wollen natürlich auch, dass ich dort unterschreibe und abzeichne und jetzt muss ich alles doppelt machen und im Endeffekt ist es aber so, dass dann oft bei mir gar kein aktualisierter Mediplan vorhanden ist, weil eventuell andere Fachärzte kommen, dort drin was ändern und ich das gar nicht mitbekomme. Und da wäre jetzt, wenn man sich schon für den bundeseinheitlichen Medikationsplan entscheidet, eine Erleichterung der Versorgung, dass alle den verwenden und dass ich mit 2, 3 Klicks über eine gut funktionierende Telematik-Infrastruktur, an der hapert es ja auch noch, dann sofort die Informationen austauschen kann mit der Einrichtung und dieses ganze Hin und Her, sie müssen bei mir alles unterzeichnen lassen und ich muss hinterher telefonieren, habt ihr eine Mediänderung von irgendwie vom Psychiater oder so, dass man hier uns nicht überschüttet mit undurchdachten Gesetzen, sondern dass man gemeinsam mit uns dann arbeitet, dass es Gesetze gibt, die nicht nur gut gedacht, sondern auch gut gemacht sind.
Das wäre natürlich schön.
Ja.
Ja, super, dann vielen herzlichen Dank für den interessanten Einblick. Wir hoffen, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Folge spannend fanden und viele Impulse für den eigenen Praxisalltag mitnehmen konnten. In der nächsten Folge von O-Ton Allgemeinmedizin spricht meine Kollegin Anushka Wasner mit einem Hausarzt darüber, was es für ihn heißt, Transmenschen und Menschen mit Geschlechtsinkongruenz in der Praxis zu versorgen. Hören Sie gerne rein.
Das war O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.
Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.